Letzte Sonntag habe ich euch ein bisschen mit reingenommen in den Text von 2. Mose 5, wo Gott dem Mose den Auftrag gegeben hat, hol mein Volk aus Ägypten, weil ich möchte gerne mit ihm in der Wüste so einen richtigen Lobpreis feiern. Und wir haben uns das ein bisschen anguckt in der Wüste, wie leben die Israeliten gerade, was war das Problem. Und jetzt gehen wir ein Stückchen weiter bei Mose und schaut mal, wie ist denn dem Mose ergangen, so in den ganzen Zeiten. Und kommt in 2. Mose 13, eine interessante Stelle, nämlich die Israeliten durften tatsächlich gehen. Ich erspare jetzt mal alles, was da davor passiert ist. In Vers 1 heißt da, 2. Mose, Kapitel 13, Vers 1, danach redete Gott zu Mose und sprach, heilige mir alle Erstgeburt, alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es. Und Mose sagte zum Volk, gedenke dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes Brot gegessen werden. Heute zieht ihr aus im Monat Abib. Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Hevititer, Jebusiter bringt, das dir zu geben, in er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben. Das heißt, dieses Herausgehen aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, diese Befreiung, die soll das Volk Israel einmal im Jahr feiern. Und sie sollen das besonders feiern, indem sie Brot backen, wo nicht lange dauert. Also die Israeliten hatten damals noch nicht die Chance, Brot zu backen, in schneller, unkonventioneller Weise, wie wir das heute machen, sondern da hat es viel Zeit gekostet. Sie mussten Sauerteig ansetzen. Das dauert. Heutzutage haben wir da Beschleuniger, habe ich mir sagen lassen, habe ich mir angeguckt, habe ich selber ausprobiert. Damals war das so, da hat man Teig gemacht und hat den einfach rausgestellt und hat gewartet, bis so die richtigen, zeitlichen Abläufe in diesem Teig geschehen sind. Da mussten ja von außen musste dieser Teig ja praktisch also aus der Luft raus befruchtet werden, dass der sauer wurde. Und wenn man also Brot ohne Sauerteig backt, dann hat es keine Zeit, mit Sauerteig durchmengt zu werden. Sauerteig zu machen braucht Zeit. Und Brot ohne Sauerteig kann man ganz schnell machen. Nur es schmeckt nicht so aromatisch. Man kann natürlich heute Aromen und sonstige Sachen dazugeben. Man kann da ganz viel machen, kein Thema. Und doch, Sauerteig ist Sauerteig. Und Salz ist Salz, Pfeffer ist Pfeffer. Und was für ein Gewürz ihr auch immer dazugeben werdet in eurem Brot, egal ob das Kümmel ist oder was auch immer ihr dazugebt, es gibt auch Leute, die geben da Haferflocken oder sonstige Sachen dazu. Sauerteig ist Sauerteig. Und das ist das Zeichen, es ist ein plötzlicher, schneller Anbruch. Und Gott sagt, 7 Tage lang sollt ihr dieses Fest feiern. 7 Tage lang. Das heißt, nehmt euch Zeit, daran zu denken, wie das war, als ihr ausgezogen seid aus dem Land Ägypten. Als die euch endlich gehen ließen. Nehmt euch Zeit, In der heutigen Zeit muss ja immer alles schnell gehen. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt bei einer Hochzeit dabei wart. Bei uns in der Family war im Februar eine. Und wir haben so die standesamtliche Trauung erlebt. Und dieser Standesbeamte hat auf die Uhr geguckt und hat gesagt, okay, wir haben jetzt 25 Minuten. Schaffen wir das, Familie Eberhard? Ich habe meine Frau so angeguckt und habe gedacht, allein schon die Frage kostet ja 2 Minuten, fang endlich an, sonst sind wir durch und die Hochzeit ist immer noch nicht erledigt. Also wir merken, in unserer heutigen Zeit muss alles schnell gehen. Essen, das dauert so lang zu kochen. Wir gehen am besten zu irgendeinem Drive-In, egal welche Buchstaben der auch immer hat. Oder wir bestellen uns die Pizza, damit es ganz schnell geht. Oder irgendwelche anderen Essen. Alles muss schnell gehen. Und nun kommt Gott um die Ecke. Nein, er steht eigentlich präsent in seinem Volk und sagt, feiert das in Zukunft 7 Tage. Also 7 Tage, wo man nur das Nötigste mit den Viechern, mit allem machen konnte, 7 Tage feiern. Ich habe mir als Wahlschweizer und Wahlschwabe folgende Frage gestellt, kann ich das überhaupt? 7 Tage feiern. Jetzt würdet ihr natürlich sagen, das ist doch cool. Dann feiern wir da, dann ist alles super. Aber wie läuft es dann mit dem und ich muss doch das noch reparieren und eigentlich wollte ich ja noch mit dem reden und ach, der braucht auch noch eine Antwort von mir und nicht zu vergessen, gell? Ich müsste mich ja dann 2-mal aus der Gemeinde abmelden. Werden die das überhaupt verstehen, wenn ich 7 Tage feiere? Gott hat das alles weggewischt und hat gesagt, nee, wir feiern. Wir feiern. Und das Interessante an diesem Kapitel 13 ist, Gott stellt zunächst dieses Fest in den Mittelpunkt der Zukunft. Er sagt also, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, als Jesus mit uns das Gedächtnismahl, das Abendmahl eingesetzt hat, um immer an das Wichtigste, was Jesus für uns getan hat, zu feiern, sagte, jedes Mal, wenn ihr Abendmahl feiert, denkt daran, was ich für euch getan habe. Er sagt nicht, zieht es noch schnell durch, also hängt es irgendwo noch an. Nee, er sagt, jedes Mal, wenn ihr dieses Mahl einnehmt, dann macht euch Gedanken. Das heißt, nehmt euch Zeit. Genau das, was uns unsere Gesellschaft, unsere Kultur, was uns das Leben heute eigentlich nimmer gibt. Weil zu uns gesagt wird, du musst dies noch tun und jenes und hey, ich kann mich noch daran erinnern, sorry Matthias, aber Matthias hat mal zu mir gesagt, als ich zu ihm gesagt habe, das muss ich noch ausfüllen, lächelte mich Matthias an und sagte, von der Wiege bis zur Bahre, füllt der Schweizer Formulare. Das war der Spruch zu ihm, hat mich angelächelt und ich verstand, okay, ich werde noch viel, viel ausfüllen müssen. Danke, Matthias, für diese positive Lektion. Und jetzt kommt Gott ganz am Anfang dieses Textes und sagt, feiert den Auszug. Feiert diesen Auszug aus Ägypten. Das ist ja alles gut und schön, nur wenn wir uns das 13. Kapitel angucken, dann stoßen wir auch auf Ungemütliches. Auf Ungemütliches, indem Gott zeigt, wie er, Vers 14, mit starker Hand hat der Herr sein Volk aus dem Sklavenhaus herausgeführt. Denn es geschah, als der Pharao sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, da brachte der Herr alle Erstgeburt im Lande Ägypten um, Vom Erstgeborenen des Menschen bis zum Erstgeborenen des Vieh. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbrochen hat. Also, es gehört dazu, dass wir ihm, also die Israeliten, dass sie ihm die Erstgeburt geben. Die männliche Erstgeburt sollte Gott gehören am Tempel, sollte Gott geweiht sein. Und alle Tiere sollten Gott eben auch gehören. Und als Gott das alles eingesetzt hat und klar war, die Israeliten werden in Zukunft diesen Sieg feiern, da sagt Gott, und jetzt ziehen wir weiter. Wir werden dorthin kommen und werden feiern. Und sie setzen alles um in diesem 13. Kapitel, Vers 19. Mose aber nahm die Gebeine Josefs mit. Denn dieser hatte die Söhne Israels ausdrücklich schwören lassen. Also nicht nur gesagt, du, also wenn er dran denkt, dann nimmt noch meinen Sarg mit. Nee, er hat sie schwören lassen, dass er mit will. Dieser Jakob, dieser, der diesen Josef als seinen Lieblingssohn hatte. Und dieser Josef, der so eine große Hausnummer im Land Ägypten war, wusste ganz genau, dass er kein Ägypter war. Auch wenn er der zweitmächtigste Mann in Ägypten war, war er Israelit. Und er wollte nicht in Ägypten ewig liegen, er wollte zu seinem Volk. Deswegen haben sie ihn mitgenommen. Und jetzt kommt dieses tolle Bild, und das meine ich wirklich so. Dieses Bild, wo Gott seinem Volk gibt. Also er sagt nicht nur zu ihnen, wir feiern auch in Zukunft, sondern er sagt ganz bewusst zu ihnen, Vers 21, am Ende des 13. Kapitels, der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Also Gott hat ihnen einen Ausblick für die Zukunft gegeben, wie sie in Zukunft mit ihm nicht nur leben, sondern feiern sollen. Wie sie in Dankbarkeit annehmen können, wie Gott sie befreit hat. Und er zeigt ihnen, ich sage nicht nur, was ihr machen sollt, sondern ich zeige euch, ich zeige dir den Weg. Ich zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Das ist unser Gott, der nicht in erster Linie kommt, wie es in anderen Religionen ist, und uns zeigt, was wir zu tun und zu lassen und einzuhalten und Richtlinien zu befolgen haben, sondern unser Heiland zeigt uns den besten Weg für unser Leben. Und dieser beste Weg, der wird auf die Probe gestellt, wenn wir das so bezeichnen wollen. Denn wir leben in einer von Gott gefallenen Welt. In einer Welt, die nicht nur Schönes für uns parat hat. Wenn wir Christen unterwegs sind, dann leben wir in einer Welt mit Menschen, die Gott ablehnen, die Gott nicht gut finden. Oder wir leben unter Umständen in einem Staat, der vielleicht mal, ich sage das einfach mal so, angehaucht war von Gott. Ich fand es immer wieder, also ich habe es hier schon mal erzählt, aber ich schneide es einfach nur mal an. Die Schweizer Nationalhymne, die enthält ja wirklich ganz viel von Gott. Und immer mal wieder ploppt das auf, also ich bekomme das ja nicht so oft mit, aber ab und zu bekomme auch ich so einen Plopper mit, wo jemand sagt, wir brauchen als Schweizer wir sind ja neutral, gell? Wir brauchen eine neutrale Nationalhymne. Immer mal wieder ploppt dieses Thema auf. Hey, die Schweizer damals, die die Schweiz gegründet haben und die Männer und Frauen, die gesagt haben, das hat uns Gott geschenkt, die haben diese Nationalhymne mit diesen Textzeilen bewusst so geschrieben. Und die haben gewusst, warum. Und deswegen gucke ich mit euch heute viel Text an, um einfach so ein Stück zu zeigen, wie ist denn das mit Gott? Und was zeigt er uns denn? Zunächst einmal zeigt er den Israeliten, so wie uns, worauf wir gegründet sind in unserem Leben. Wir sind nicht auf uns selbst gegründet. Wir müssen das nicht aus uns selbst machen, sondern aus der Kraft Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dieses 13. Kapitel anzugucken, bevor man in das 14. Kapitel eintaucht. Denn im 14. Kapitel, da kommt Gottes Glauben und Gottes Theorie mit der Lebenswelt der Praxis zusammen. Was passiert da? Vers 5 in Kapitel 14, als nun dem König von Ägypten berichtet wurde, dass das Volk Israel geflohen sei, wandte sich das Herz des Pharao und seiner Hofbeamten gegen das Volk und sie sagten, was haben wir getan? Kurze Unterbrechung, ja, was haben sie denn getan? Sie haben die ihnen, sorry, wenn ich heute so vulgär bin, die ihnen quasi das Toilettenpapier abgerissen haben und noch den Popo abgewischt haben die gehen lassen. Und jetzt auf einmal wird ihnen bewusst, aha, jetzt reißt mir niemand mehr das Toilettenpapier ab, niemand mehr, der mir da noch schnell und dies und jenes noch macht. Nee, die sind jetzt weg. Es wird nicht gesehen, oh, das ist das geheiligte Volk Israel, das Gott selber in diese Welt gesetzt hat. Mensch, können wir dankbar sein, dass die unter uns gelebt haben, dass wir Segen von Gott durch das Volk Israel bekommen haben. Nee, die sehen eigentlich nur, was ihnen fehlt. Dankbarkeit zu Gott ist doch das, zu sehen, was Gott uns gibt, was Gott uns gegeben hat, was gut ist in unserem Leben. Die Ägypter sind extrem undankbar. Und deswegen passiert Folgendes. Und sie sagten, was haben wir getan, dass wir Israel aus unserem Dienst haben ziehen lassen. So ließ der Pharao denn seine Streitwagen anspannen und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm 600 auserlesene Streitwagen und alle übrigen Streitwagen Ägyptens und Wagenkämpfer auf ihnen allen. Er hat sich geschworen, ich hol die zurück. Und was macht Gott? Das kannst du haben. Vers 8, und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Söhnen Israel nachjagte, während die Söhne Israel mit erhobenen Händen auszogen. So jagten ihnen die Ägypter nach, alle Pferde und Streitwagen des Pharao, auch seine Reiter und seine Heeresmacht, und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten. Das ist die Szene. Nachdem das Volk Israel Hoffnung bekommen hat, ihr werdet diesen Auszug feiern, jedes Jahr. Das bedeutet ja, also umkommen werdet ihr schon mal gar nicht, weil ich auf euch aufpasse. Ihr werdet Jahr für Jahr im Land Kanaan, das dann Israel heißen wird, feiern. Und ihr werdet dort eine Heimat mit mir haben. Ich werde unter euch wohnen. Und ganz wichtig, ich werde vor euch herziehen. Ich zeige euch diesen Weg. Und überall da, wo Gott sich breit macht, kommt der Satan auch zum Zug. In dem Moment, wo wir als Gemeinde merken, was unser Auftrag ist, wo wir uns für Gott einsetzen, da wird Gegenwind auftauchen. Einer meiner Söhne in der Gemeinde, wo er ist, die gehen wöchentlich oder ein paar Mal im Monat gehen die in die Fußgängerzone des Ortes und die laden dort ein. Und immer mal wieder frage ich ihn, wie geht's euch? Und manches Mal erzählt er von schönen Begegnungen, wo Menschen offen sind. Und manches Mal erzählt er davon, dass ihn Leute, also nicht nur ihn, sondern auch die anderen, dass sie angefeindet werden. Und das macht was mit meinem Sohn. Der ist nicht so 100% stabil, dass alles, was auf ihn zukommt, er einfach wegwischt und sagt, boah, geht mir nichts an. Doch, das macht was mit ihm. Und mit dem Volk Israel macht es auch was. Das Volk Israel sieht das, was da auf sie zukommt. Da heißt es im Vers 10, da fürchteten sich die Söhne Israels sehr und schrien zum Herrn. Und sie sagten zu Mose, hast du uns etwa deshalb weggeführt, damit wir in der Wüste sterben, weil es in Ägypten keine Gräber gab? Gott kommt und zeigt ihnen Zukunft. Und was sehen die Israeliten? Sie sehen das, was menschlich auf sie zurollt. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, ja Heiland, was hätten wir denn sehen sollen? Was soll ich denn sehen, wenn mich was bedroht? In Apostelgeschichte 7, 8 wird Stephanus gesteinigt. Und die Steine fliegen und die werfen da nicht mit kleinen Kieselsteinen oder so. Die werfen auch nicht mit so kleinen Steinen, wie man vielleicht so an der Bahnschwelle finden kann, die so faustgroß für einen kleinen Säugling sind, sondern die werfen mit Steinen, die sind ungefähr die Größe. Also wer da trifft, der trifft richtig gut und das ist nicht angenehm. Und was sieht er? Was die Israeliten, diese Philister und diese Pharisäer und Schriftgelehrten, was die aufregt, er sagt zu ihnen, ich sehe den geöffneten Himmel. Er sagt nicht, oh, jetzt müssen wir aber verhandeln, es geht mir an den Kragen. Vielleicht war das doch nicht alles so ernst gemeint. Nein, er sieht den geöffneten Himmel. Er sieht die Zukunft bei Gott. Ich glaube, die Gegenwart hat ihm auch Angst gemacht. Aber er sieht die Zukunft bei Gott. Und genau das verlangt Gott von seinem Volk Israel. Mose kommt zu Gott und sagt ihm das. Und was sagt Gott in Vers 15? Was schreist du zu mir? Befiehl den Söhnen Israels, dass sie aufbrechen. Ja, gute Güte, wo sollen sie denn hingehen? So gut im Kampf ausgerüstet waren sie nicht. Und hinter ihnen ist Wasser. Und Gott sagt zu Mose, du aber, du Mose, erhebe deinen Stab Stricke deine Hand über das Meer aus und spalte es, damit die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hineingehen können. Dass sie da durchkommen. Und genau das macht Mose. Er betet nicht weiter, sondern in dem Moment ist er ein Mann der Tat, in dem er das Volk Israel auf Gottes Befehl und auf Gottes Wirken durch das Meer hindurchführen kann. Und wie heißt es so schön? Genau diese Szene ist interessant. Dort lagerten sie, als Gott ihnen die Verheißung für die Zukunft gegeben hat, und dort lagerten sie, als Menschliches auf sie eingebrochen ist. Da, wo wir sind, wird immer beides passieren. Egal, ob das in unserer Gemeinde, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserem Quartier ist, es wird uns beides passieren. Es wird uns Gott begegnen und es wird uns begegnen, dass uns Menschen bedrohen. Und was verlangt Gott von uns? Er sagt, beten allein wird nicht reichen. Gott sagt zu uns, halt dich an dem fest, was ich dir verheißen habe. Halt dich an dem fest, was ich Gott dir Mensch verheißen habe. Wenn du in deiner Kindheit gezwungen wurdest, du spürst das Lächeln auf meinen Lippen, also wenn du in irgendeiner Kinderstunde oder in irgendeiner Jungschi oder so, ihr da viele Bibelverse auswendig gelernt habt und du dich immer wieder gefragt hast, wozu? Dann lass dir gesagt sein, alles, was wir auswendig können, alles, was wir uns aus der Bibel einprägen können, das ist ein Schatz. Das ist ein geöffnetes Fenster, wo Licht hereinkommt, wenn Dunkelheit da ist in unserem Leben. Deswegen heute Morgen Psalm 27. Und ich möchte dir, manchmal bin auch ich ein gemeiner Mensch, wo haben wir's? Und ich möchte dir aus Psalm 27 noch etwas vorlesen. Vers 1, der Herr ist mein Licht, er rettet mich, vor wem sollte ich mich fürchten? Bei ihm bin ich geborgen, wie in einer Burg, vor wem sollte ich noch zittern und zagen? Gell? Das ist echt gemein. Eigentlich hätte man das heute Morgen lesen müssen zur Begrüßung, aber es passte so gut zur Predigt. Deswegen habe ich gedacht, ich spare es mir noch ein bisschen auf. Also der Psalm 27, ja, ich bin jetzt über 50, gehört zu den alten grauen Männern. Das ist eure Hausaufgabe, den müsst ihr lesen. Nicht heute, aber vielleicht morgen, wenn du in der S-Bahn sitzt oder wenn du in der Pause beim Znüni sitzt und dich dein Chef so richtig zusammengefaltet hat. Oder der Hauswart, da, wo ihr wohnt, im Quartier, mal so richtig gesagt hat, wie man hier mit was umzugehen hat. Dann ist es Pflicht, Psalm 27 zu lesen. Oder wenn es in der Familie so richtig gerabbelt hat. Wenn euer Mann, eure Partnerin, wer auch immer mit, bitte sagt nicht mit dem linken Bein, ich bin nämlich Linksfüßler und Linkshänder, sondern mit dem falschen Zehen aufgestanden ist. Wenn irgendwie die Spinne über ihm geklebt hat, weil die gemerkt hat, es ist immer noch Winter, ich brauche da so einen Platz, dann ist es doch gut, Gott zu haben. Und was machen die Israeliten? Die packen ihre Sachen zusammen, klemmen sich ihre Kleinsten unter die Arme und können getrosten Fußes durch das Meer hindurchgehen. Das heißt in Vers 22, dann gingen die Söhne Israel auf trockenem Land mitten in das Meer hinein und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Linken und zur Rechten. Die konnten da einfach durchgehen. Gott hat auf sein Volk aufgepasst. Und als die Ägypter mittendrin waren, Vers 26, sagt Gott zu Mose, strecke deine Hand aus über das Meer, damit das Wasser auf die Ägypter, auf ihre Wagen und über ihre Reiter zurückkehrt. Gott hat unsere schlimmsten Dinge in seiner Hand. Er hat es im Griff. Er kennt diese Punkte, wo wir immer noch wie eine Schallplatte, also für alle, die nicht mehr wissen, was eine Schallplatte ist, das kam vor der CD, vor der DVD, da gab es mal Schallplatten. Meine Tochter hat sich zum Geburtstag eine Schallplatte gewünscht. Sie ist 15. Zuerst habe ich gedacht, Gerd, hast du jetzt einen Tinnitus? Nein, und deinen Schallplattenspieler, Papa, will ich auch, den du auf die Bühne gestellt hast. Ich finde es nämlich cool. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du kannst die Schallplatte haben, aber wenn da gibt es so Rillen drauf, also für all diejenigen, die nicht wissen, was eine Schallplatte ist, da gibt es so Rillen drauf. Und es gibt so böse Fehler, wo die Nadel irgendwann mal immer wieder über die Rille drüber springt und das so ewig läuft. Meine Eltern hatten so eine Schallplatte, es war grässlich. Ich wusste schon die Stelle, wenn sie es laufen ließen, dann sprang die Nadel wieder zurück und ach, war ich dankbar, wo die CD rausgekommen ist. Ihr könnt euch das nur ansatzweise vorstellen, wie dankbar ich war, als es dann noch DVDs gab. Der perfekte Klang. Genau. Aber manches Mal in unserem Leben ist es so, wie mit einer Schallplatte, dann springt die Nadel wieder zurück. Nein, Gott möchte von uns, dass wir in die Zukunft blicken, dass wir die Hoffnung von ihm annehmen. Dass wir nicht allein auf das gucken, was auf uns zukommt und was menschlich vielleicht passieren könnte, sondern dass wir das in göttliche Hände legen und ihn fragen, was sind meine, was sind unsere Schritte? Wie können wir als unscheinbar kleiner Mensch, wie können wir das mit Gott anpacken? Vers 31, als nun Israel die große Macht sah, die der Herr an den Ägyptern ausgeübt hatte, da fürchtete das Volk den Herrn und sie glaubten an den Herrn und an seinen Knecht Mose. Es ist gut, immer wieder daran zu denken, was hat Gott in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in meinem Leben für Wunder getan. Und sich das einzuprägen, aufzuschreiben und immer wieder bewusst zu machen, da habe ich mit Gott Wunder erlebt, ist wichtig. Weshalb nun zwei Kapitel in 40 Minuten? Einfach um zu lernen. Gott hat dir schon ganz lange versprochen, Gott hat uns als Gemeinde schon ganz lang versprochen, was er tun wird. Und die Frage ist nicht, wird er es machen, sondern die Frage ist, wollen wir mit ihm ganz persönlich in unserem geistlichen Leben diese Schritte gehen oder wollen wir uns lähmen lassen von dem, was uns menschlich so angreift? Und ich möchte es ganz, ganz praktisch machen. Wenn dich Dinge, mit denen du dich, mit denen ich mich immer wieder beschäftige, wenn dir die Angst machen, dann hör auf, sie anzugucken, zu lesen, dich damit zu beschäftigen. sondern beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Und da bekommt nun die Hausaufgabe von Psalm 27 eine ganz neue Dynamik. Denn der Psalm 27, das ist ja keine Strafarbeit, das ist ja eine Hausaufgabe. Die Strafarbeit wäre, oh, du hast jetzt was falsch gemacht, dann muss ich jetzt noch. Einer meiner Söhne, ich habe ja 7, dann könnt ihr euch raussuchen, wer das war. Gesehen haben die meisten schon alle. Einer meiner 7 musste immer wieder Strafarbeiten schreiben. Und unter anderem war die Strafarbeit, dass er 100-mal so einen völlig sinnfreien Satz, das muss ich jetzt so sagen, als Gerd würde ich eigentlich sagen, so einen völlig bescheuerten Satz 100-mal schreiben musste. Ich habe zu meinem Sohn gesagt, schreib's einfach schneller, hätte ich besser bleiben lassen, ich sage gleich warum. Er hat ihn dann also geschrieben und abgegeben und wir haben am Nachmittag nur was Cooles gemacht, sind Mountainbiken gegangen. Am nächsten Tag kam er wieder und hat gesagt, weißt du, was der Lehrer gesagt hat? Es war zu schlecht geschrieben, ich muss es nochmal schreiben. So viel zum Thema Strafarbeit. Nein, es ist keine Strafarbeit im Psalm 27 zu lesen, sondern es ist eine Hausaufgabe, die dich und mich, die uns ermutigen soll, es besser zu machen wie die Israeliten. Es überlegter anzugehen wie die Israeliten. Nämlich nicht nur auf das zu gucken, was auf mich zukommt, sondern zu wissen, was Gott daraus macht. Nämlich er macht es sehr gut.